Ja. Günther hat mich vorletzten Samstag angeschrieben, ob ich heute predigen kann. Er ist unterwegs bei seiner Familie und da habe ich gesagt, ja klar kann ich. Es ist zwar ein bisschen kurz für eine Predigt vorzubereiten, aber ich war vor ein paar Wochen in der Gemeinde in Neuhofen und habe dort gepredigt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, auch die aufgewärmte Predigt reicht für euch allemal, sondern ich dachte, ich bin vorbereitet, das ist gut, ich mache mir eh immer nur Notizen, von daher ist ja jede Predigt eh anders. Also bereitest du die Predigt nochmal vor und alles ist gut. Und dann hatte ich Donnerstag frei, Tanja war unterwegs und ich bin nicht so richtig warm geworden. Es wäre um das Buch Esther gegangen, ich wäre nicht so richtig warm geworden, war nicht so richtig warm mit dem Thema. Und dachte auch, hängst nochmal die Wäsche auf, damit du noch ein bisschen Zeit hast, dich vorzubereiten. Und stand dann vor dem Wäscheständer und dachte, warum mache ich eigentlich das Naheliegendste, sondern frag Gott einfach und bitte ihn, dass er mir zeigt, wie ich den Einstieg in das Thema finde. Und er hat mir nicht den Einstieg ins Thema gegeben, sondern hat mir ein anderes Thema aufs Herz gelegt. Und das ist heute das Thema der Predigt. Und zwar geht es um When the Music Fades. Es geht um das Herz der Anbetung. Wir hatten eben eine tolle Anbetungszeit. Und für mich ist es immer so ein Ankommen vor Gott. Und ich möchte mit euch, heute möchte ich euch einladen auf eine Reise, das wahre Herz der Anbetung wieder ganz neu zu ergründen, zu suchen und zu finden, dass Anbetung mehr ist als die 5, 6 Lieder, die wir hier zusammen singen, sondern dass Anbetung viel tiefer geht. Und da gibt es ein Lied dazu, When the Music Fades. Aber davor nochmal das Fundament der Predigt oder das Fundament meines Verständnisses von Glauben und Anbetung. Es geht nicht darum, dass wir Gott gefällig werden, wenn wir Anbetung machen. Wenn wir in der Anbetung sind und wenn wir viel anbeten und wenn wir tief anbeten, dann hat das nichts mit dem Heil Gottes für unser Leben zu tun, sondern dass ich gerettet bin und dass ich meine Ewigkeit mit Jesus Christus und mit Gott und mit vielen Geschwistern in der Ewigkeit verbringe. Das hat einzig damit zu tun, wie es in Johannes 3,16 steht. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Also ewiges Leben und unsere Errettung ist abhängig davon, dass wir Christus als unseren Herrn und Heiland anerkannt haben. Und dazu können wir nichts tun und davon können wir nichts wegnehmen. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Also, dass wir gerettet sind, ist Gnade. Das ist ein großes Geschenk von Gott. Ihr empfangt sie allein durch den Glauben, also dadurch, dass wir an Jesus Christus und an seinen Tod am Kreuz glauben, dass wir das für uns als Wahrheit annehmen. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist ein Geschenk Gottes. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Also, auch wenn unser ganzes Leben ein einziges Anbetungslied ist oder wenn wir Gott uns ferne fühlen, das hat nichts mit unserer Rettung und nichts mit der Gottes Gnade zu tun. Das werde ich zwar noch ein paar Mal erwähnen während der Predigt, aber dieses Fundament will ich setzen für das, was jetzt kommt. Die Musik verhallt. Die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass es sich dein Herz erfreut. Ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Herr der Herrlichkeit, wir verstehen es nicht, wie viel dir gebührt. Ich bin schwach und arm, was ich hab, bist du, jeder Atemzug. Ich bring dir mehr als ein Lied, denn nur ein Lied, nur an sich, ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Ich kehr zurück zu dem Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe, denn es geht nur um dich, es geht nur um dich, Jesus. Lasst uns besinnen und entdecken, was dieses Herz der Anbetung in unserem Leben bedeutet. Was Gott will und was Gott nicht will. Übrigens, alle Bibelverse seht ihr hier vorne. Also wenn ihr gewohnt seid, in der Bibel mitzulesen, könnt ihr gerne vorne mitlesen. Fangen wir an. Zu Beginn der Schöpfung, Paradies, Sündenfall, weil dort ist ein sehr schönes Bild davon, wie sich Gott Anbetung, Gemeinschaft, tiefe Gemeinschaft mit uns vorstellt. Ich fange ein bisschen früher an. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass der eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Kennt ihr das in eurem Leben auch? Ich kenne das in meinem Leben sehr gut. Meistens, wenn es um Alltagssituationen geht, dass man denkt, ich würde jetzt gern mein Leben noch mal 5 Sekunden zurückspulen, ich hätte jetzt gern was nicht gesagt, ich hätte jetzt gern was nicht gemacht, ich hätte jetzt gern irgendwas nicht, oder ich würde gern irgendwas rückgängig machen. Genauso müssen sich Adam und Eva damals gefühlt haben. Eigentlich was ganz Tolles, von der tollen Frucht zu essen, von der sie zwar wussten, es ist verboten, aber sie wurden verführt dazu, doch zuzugreifen. Und dann haben sie erkannt, dass sie nackt waren. Geht mir auch im Alltag manchmal so, dass ich auf einmal jetzt nicht nackt dastehe, aber mich so fühle, als wäre ich nackt, ertappt von meinen eigenen Taten. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen zu und sprach zu ihnen: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich verstecke mich. Das ist, was Gott will. Gemeinschaft mit uns. Er will mit uns abends durch den Garten wandeln und will mit uns erzählen, will nah bei uns sein. Wie toll stelle ich mir das vor. Ihr lauft durch den Garten Eden und Gott kommt vorbei. Ihr haltet einen Plausch mit ihm. Na, wie war euer Tag? Was habt ihr so gemacht? Ist alles in Ordnung? Freut ihr euch? Fühlt ihr euch gut? Und man kann direkt mit Gott reden, von Angesicht zu Angesicht, weil er einem einfach unendlich nahe ist, körperlich nahe ist. Das will Gott. Gott will eine tiefe und innige Nähe und Beziehung mit jedem von uns. Gott will Teil unseres Lebens sein, Teil unseres Alltags sein, Teil unserer Freude und Teil unseres Leides. Das Herz der Anbetung ist unendliche Nähe zu Gott. Was er nicht will, steht auch eindeutig nicht in der Bibel. Ich habe keinen Vers gefunden. Wahrscheinlich kommt nach dem Gottesdienst jemand auf mich zu und sagt, doch, da und da steht's. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe keinen Vers gefunden, wo Gott diese Anbetung einfordert. Man guckt natürlich mal sicherheitshalber in den 10 Geboten nach, ob da irgendwas steht, ob man da vielleicht was findet. Und das fängt an, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Also da steht schon mal, dass wir uns vor unseren hausgemachten Götzen nicht niederwerfen sollen und ihnen nicht dienen sollen. Wäre doch jetzt logisch, wenn es dann weiterginge, sondern du sollst dich vor mir niederwerfen und mir dienen und mich anbeten. Gucken wir mal. Nee, steht da nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Und dann kommen die Gebote, du sollst den Sabbattag heiligen, Vater und Mutter ehren. Aber es gibt kein Gebot, wo steht, du sollst mich anbeten. Nordkorea, Kim Jong-un. Welche Wahl haben die Nordkoreaner als ihren Herrscher, ihren sonnenköniggleichen Herrscher anzubeten? Ich benutze jetzt mal das Wort anbeten und ihm zu dienen. Und wehe, sie machen es nicht, dann droht Straflager oder Tod. Aber das ist nicht unser Gott, das ist nicht unser liebender Vater. Wenn wir ihn anbeten, wenn wir vor ihn treten, dann will er, dass wir das aus freien Stücken und aus einer Herzensliebe zu ihm tun. Er will keine Marionetten, die ihn sonntags bitte 20 Minuten anzubeten haben, sondern er will Menschen, die das Bedürfnis haben, das Verlangen zu haben, weil sie ihn so sehr lieben, zu ihm zu kommen und ihnen in der Anbetung nah zu sein. Gott braucht unsere Anbetung nicht, aber ich merke es ganz oft, dass ich in Anbetungszeiten ganz nah bei ihm bin. Und es macht ganz viel mit mir. Und es macht mich ruhig und es macht mich froh. Wie will Gott, dass wir ihn anbeten? Eine kleine Exkursion vorweg. Die Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus in der Mittagshitze zu einem Brunnen geht und da kommt eine Frau und es fragt ihn, ob er sie ihm Wasser geben soll. Und er sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann wüsstest du, dass ich dir Wasser des Lebens geben kann. Dann würdest du verlangen, dass ich dir Wasser des Lebens gebe, das dich nie mehr durstig macht. Die Samariter lebten in einer Gegend zwischen Jerusalem und im See Genezareth. Ihr seht, ich habe meine Karte mit beigefügt. Und sie glaubten auch an Gott, an Jahwe. Allerdings hatten die ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim. Dort kamen sie und beteten Gott an. Und deshalb war auch die brennende Frage, die die Frau interessierte: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Erstens mal, bist du weise? Zweitens mal, sprichst du mich als Frau an? Ich sehe, dass du Jude bist und dann sprichst du noch eine Samariterin an. Also das alles ist schon mal so ungeheuerlich, dass ich dann auch mich traue, dich einfach mal was zu fragen. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet, diesen Berg Gerizim, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Also eine ganz praktische Frage, wer hat jetzt recht? Haben wir mit unseren Überlieferungen recht oder habt ihr mit euren Überlieferungen recht? Die Frau versucht das auf die Schnur zu perlen, versucht das irgendwie zusammenzukriegen. Und Jesus antwortet ihr, und sagt ihr quasi, was Anbetung bedeutet. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also ihm ist es nicht gleichgültig, ob wir ihn anbeten oder nicht, aber es ist kein Zwang von ihm, kein Gesetz von ihm, ihn anzubeten. Aber er freut sich, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir ihm ganz nahe sind und vor seinen Thron treten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Nochmal zurück. Oder ich lasse es stehen. In Geist und in Wahrheit. Das Wort war für mich lange sperrig. Ich habe das nicht auf, wie ich das vorhin gesagt habe, auf die Schnur geperlt bekommen. Ich dachte, was ist im Geist und in Wahrheit? Und habe jetzt für mich die Lösung gefunden, dass es eben nicht nur wichtig ist, Gott mit den Gedanken anzubeten, sondern auch tatsächlich in Wahrheit, also körperlich anzubeten, ihm Anbetungslieder zu singen. Also ihr seht diese Anbetung in der Anbetungszeit und diese Anbetung im Alltag, das verschränkt sich, das gehört zusammen. Das eine kann ohne das andere nicht sein und das andere ohne das eine nicht. Also es sind gar nicht die zwei Seiten einer Medaille, sondern es sollte für uns ganz natürlich sein, diese Anbetungszeit aus dem Gottesdienst, aus dem Sonntag in unser Herz und in unseren Alltag mit rüberzunehmen. Dass die Anbetungszeit eben nicht nur die paar Lieder sind, sondern dass unser Leben zu einer Anbetungszeit für Gott wird. Warum das für mich wichtig ist? Was habe ich davon, wenn mein Leben aus Anbetung besteht, wenn der Alltag oder wenn ich im Alltag anbete, wenn Anbetung tiefer ist und mehr ist als nur die Lieder sonntags im Gottesdienst? Ich möchte euch mit in die Geschichte nehmen von Jesus und die Auferweckung des Lazarus. Danke, mein Namensgedächtnis ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Lazarus. Jesus ist unterwegs und irgendwann schicken seine beiden Freundinnen Maria und Martha nach ihm, weil ihr Bruder, der Lazarus, todsterbenskrank ist. Und Jesus hat es gar nicht so eilig, hinzukommen, um ihn zu heilen, sondern er lässt sich einfach nur ein paar Tage Zeit. Und Jünger drängen ihn und sagen, Meister, wir müssen dahin, dein Freund ist krank, da müssen wir was tun. Und Jesus sagt, das ist schon in Ordnung, ich werde Gott verherrlichen und die Verherrlichung wird größer sein als nur eine Krankenheilung. Wobei nur eine Krankenheilung ist natürlich auch schon eine große Sache, nicht falsch verstehen. Als nun Jesus dann endlich ankommt, fand er ihn, also den Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen, tot. Er müffelte schon, steht da. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist Nähe zu Gott. Auch das ist Nähe zu Gott. Sie, die Frau, die zwar eine Freundin von ihm war, die sich wirklich gut kannten, wenn Jesus in der Gegend war, wohnte er immer bei ihnen im Haus. Aber sie traut sich, den Rabbi anzuklagen. Sie traut sich zu sagen, Jesus, also weißt du, wenn du hier gewesen wärst, was hast du für einen Bockmist gemacht? Du hättest da sein sollen. Das ist Nähe, das ist Vertrauen. Das ist, ich traue mir zu, auch vor Gott zu klagen. Ich traue mir zu, auch Gott Fragen zu stellen. Ich traue mir zu, mich Gott ganz zu öffnen, auch mit meinen Sorgen und auch mit meinen Problemen. Und Jesus sagt nicht, Weib, was verurteilst du mich? Sondern sieh, ist schon einen ganzen Schritt weiter, weil sie sagt, und jetzt weiß ich, dass du, was du, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Sie klagt ihn an, aber weiß auch tief in ihrem Herzen, dass Gott größer ist als ihre Ängste und ihre Zweifel. Wie sehr wünsche ich mir das für mich und für euch, für euer Leben, für euren Alltag, dass bei allen Zweifeln und bei allen Anklagen die Gewissheit, dass Gott größer ist und Gott Größeres tun kann, als mein Verstand das zulässt, dass das Grund eures Lebens ist. Und Jesus antwortet ihr auch in liebevoller Weise, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist eine tolle Gewissheit, zu wissen, wenn die Auferstehung da ist, ich bin dabei. Das hat mir jahrelang gefehlt. In meinem Christsein hat mir das jahrelang gefehlt. Ich bin nachts wach geworden und habe gedacht, Mist, wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann war es das. Und Gottes Gnade und Liebe hat mir bewusst gemacht irgendwann, dass dem nicht so ist, dass ich Teil der Auferstehung bin. Und ja, das will er jedem von euch zusagen, dass ihr, wenn ihr an ihn glaubt, wenn ihr euer Leben Jesus übergeben habt, dass ihr Teil dieser Auferstehung seid. Auch wenn man manchmal dran zweifelt. Ich bin zwar nicht gut, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der Zweifel hat, ob er wirklich irgendwann im Himmelreich dabei sein wird. Und wenn euch das ungewiss ist, wenn ihr diese Zweifel habt, dann redet mit jemand drüber. Betet mit jemand drüber. Weil es ist eine Kleinigkeit, die mich nachts wach werden ließ, aber letztendlich unterschwellig mein Leben jahrelang begleitet hat. Und Gott will nicht, dass wir leiden oder dass wir unsicher sind. Deshalb, wenn ihr diese Gedanken habt, dann vertraut euch jemand an, betet mit jemand. Und Christus gibt jetzt sein Zeugnis. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Darum ist diese Gewissheit, diese tiefe Beziehung mit Gott wichtig in meinem Leben. Und er fragt sie auch ganz direkt, glaubst du das? Und sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich glaube dir, dass du der Messias bist, der seit Jahrhunderten von meinem Volk erwartet wird und der jetzt hier bei mir steht und mich in seinen Arm hält und mich da abholt, wo ich bin. Darum ist diese tiefe Beziehung wichtig für uns. Mir ist bei der Vorbereitung diese Geschichte gekommen aus meiner Kindheit und Jugend mit den Spuren im Sand. Ich dachte, das kann ich heute Morgen nicht bringen, vielleicht kommt es den Leuten schon zu den Ohren raus. Aber nein, diese Geschichte, dass ich zwei Spuren im Sand sehe. Ich träume zwei Spuren im Sand und ich weiß, eine ist von Gott und eine ist von mir. Und ich sage zu Gott hier, guck mal, zwei Spuren im Sand und da, wo es in meinem Leben kritisch wurde, da, wo ich Nöte hatte, da, wo ich Anfechtung hatte, da ist nur ein paar Spuren zu sehen. Wo warst du da? Und Gott sagt, das sind die Stellen, wo ich dich getragen habe. Da war ich nicht fern, sondern da war ich ganz nah bei dir. Diese Geschichte von Margaret Fishback Powers ist einerseits, ich persönlich finde sie schon etwas ausgetreten, aber sie ist so eine große Wahrheit und sie ist so ein großer Trost in unserem Leben. Bei meiner letzten Predigt habt ihr vielleicht, wenn ihr da wart, ein bisschen mitbekommen, was es in meinem Leben war und wie sehr sie mich dieser Gott getragen hat, wie sehr diese tiefe Beziehung wichtig war in meinem Leben. Wir hatten vor längerer Zeit im Hauskreis war eine Skalierungsfrage. Ich liebe Skalierungsfragen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie nah fühlst du dich an Gott? 1 ist ganz weit weg. Also ich weiß, es gibt da jemanden, dem habe ich vielleicht auch mal mein Leben übergeben, aber spielt eigentlich keine wirkliche Rolle in meinem Leben. Oder die 10, mit meinem Gott kann ich Berge versetzen. Ich bin ihm so nah, so dicht, so wie du das vorhin gesagt hast, die Verwobene, der Zopf, das Verwobene, die verwobene Einheit, das ist Gott und ich. Und wenn ich antworten müsste, wie nah fühlst du dich Gott, dann würde ich irgendwas so zwischen 2 und 8, mal 5, mal 3, mal 7, in lichten Momenten vielleicht mal eine 9,5, aber so diese Schwankungen hätte ich für mein Leben so ausgemacht. Ihr könnt ja selbst mal überlegen, wo ihr gerade steht oder wo ihr denkt, wie nah fühle ich mich Gott. Ich würde die Frage anders formulieren. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie nah bist du Gott? Weil das ist unabhängig von meinen Gefühlen. Manchmal fühle ich mich nämlich tatsächlich so, dass ich denke, sollte ich vielleicht jetzt nochmal kurz beten? Sollte ich vielleicht nochmal kurz in die Bibel reingucken? Und manchmal spüre ich, wie Gottes Geist mich durchflutet und ich höre fast sein Herz schlagen. Aber sowohl das eine als auch das andere sind Ausnahmen. Und Gott hat uns nicht versprochen, dass wir in unserem Alltag immer die 10 bis 15 fühlen. So wie es im Danielbuch schön steht oder wie ich das gelesen habe in der Bibel lese, Gott bewahrt uns nicht vor schlimmen Situationen, aber er ist bei uns in schlimmen Situationen. Das bedeutet, wenn du eine tiefe Beziehung mit Gott hast, egal wie du dich fühlst, es ist immer eine 7 bis 8 oder eine 7 bis 10. Ich habe für mein Leben, bin ich so bei einer stabilen 8,5 bis 9. Aber es ist nicht von unserem Gefühl abhängig. Es ist nicht davon abhängig, wie sehr wir uns Gott nahe fühlen, sondern wie nahe wir Gott sind. Was kann uns helfen, näher zu Gott zu kommen? Was kann uns helfen, nahe bei ihm zu sein? Ein Mittel ist zum Beispiel eine Routine. Und ich meine jetzt nicht, dass halbherzig mit halb vollem Mund gesprochene Gebet vorm Essen. Auch das kann Ausdruck für Dankbarkeit sein. Also bitte nicht falsch verstehen. Der Markus hat gesagt, wir sollen vorm Essen nicht mehr beten. Routine ist für mich zum Beispiel, dass ich mir angewöhnt habe, mehr oder weniger regelmäßig in der Bibel zu lesen. Als ich die Predigt damit damals vorbereitet habe, da war das eine Situation, wo ich gedacht habe, okay, Bibellese-App, das ist toll, die erinnert mich jeden Tag dran, dass ich hier meine Bibelstelle lesen soll und habe mir dann auch gleich 2 Lesepläne eingerichtet und nach einem Vierteljahr habe ich gemerkt, dass ich für den einen Leseplan ganze 3 Tage irgendwie gebraucht habe, also von 18 Tagen in einem Vierteljahr und beim anderen eigentlich gar nicht angefangen habe. Also so eine Bibellese-App, ich habe die dann immer weggedrückt, morgens bei den Erinnerungen, ach, jetzt habe ich halt keine Zeit mehr. Und ich weiß noch, letztes Jahr bei der Männerfreizeit habe ich den bewussten Entschluss gefasst, jeden Morgen in die Bibellese-App reinzugucken. Weil ich hatte so die Gewohnheit, dass ich morgens mal schnell im Internet auf dem Tablet geguckt habe, was schreiben die Zeitungen so, was ist in der Welt passiert. Und ich hatte ein bisschen mehr Zeit, ich gehe etwas später weg wie Tanja, von daher hatte ich noch ein bisschen Zeit für mich und dachte, da kannst du einfach mal dann so ein bisschen gucken, Bild online, ich gebe es zu, aber auch die Welt und alles Mögliche. Und habe damals in der Kleingruppe, du warst dabei, Markus, den Entschluss gefasst, nein, diese Zeit will ich dazu nutzen, Bibellese zu machen. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe tatsächlich jetzt nur ein paar Tage verfehlt seit dieser Zeit. Ist jetzt fast ein Jahr her. Und ich habe so viel in der Bibel gelesen und so viel gelernt. Also selbst ich, alter Knopf, kriege noch echt so viel mit. Das ist wirklich ein Geschenk von Gott. Und hey, wenn ich das packe, dann packt ihr das auch. Routine. Daniel, ich bin gerade in der Bibellese von Daniel und da kam genau gestern die passende Stelle dazu. Als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, es ging darum, dass der König anordnet, dass 4 Wochen lang jeder mit keiner Bitte oder mit keiner Anbetung zu jemand anders kommen soll als zum König selbst. Also der König als Lichtgestalt, als letzte Instanz. Ich hätte noch nicht mal den Manfred bitten sollen, dass er mir vielleicht hilft, irgendwie ein Auto abschleppen oder was auch immer, sondern ich hätte damit zum König gehen sollen. Und Daniel, der im Dienst des Königs stand, in recht hoher Position, als er von diesem Schriftstück erfuhr, was macht er? Er geht in seinem Obergemach an ein offenes Fenster nach Jerusalem hin und 3-mal am Tag kniet er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Das war seine Routine. 3-mal am Tag vor das offene Fenster knien und Gott anbeten und anbeten und anbeten und ihn preisen. Es war eine schwere Zeit, die eigentlich das ganze System durcheinander gerüttelt hat, aber er ist seiner Routine treu geblieben. Und das Interessante ist, er geht dafür in die Löwengrube. Er geht dafür in die Löwengrube, aber er wird bewahrt in der Löwengrube. Das, was ich vorhin gesagt habe, Gott schützt uns nicht, bewahrt uns nicht vor schlimmen Situationen, aber er ist in den schlimmen Situationen bei uns. Und er trägt uns und er hält uns und er bewahrt uns. Und als die das Schriftstück ausgetüftelt haben, in die Löwengrube kommen, weil der König sieht, was er da verbrockt hat, die werden gefressen. Also es liegt nicht daran, dass die Löwen eh keinen Hunger hatten, sondern die hatten Mordskohldampf, aber sie durften halt nicht an Daniel dran. Und das Ergebnis von dieser Aktion ist Lobpreis. Und nicht etwa von Daniel, der seinen Gott lobt und preist, sondern von diesem heidnischen König, der in Lobpreis über Gott ausbricht, den er eigentlich gar nicht kennt, aber bei dem er sieht, bei Daniel sieht, was dieser Gott alles kann. Der König Darius schrieb an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten: Euer Friede sei groß. Von mir, von dem König Darius, ergeht der Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreiches vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte. Denn er ist der lebendige Gott und bleibt in Ewigkeit. Und sein Königreich wird nicht zerstört werden und seine Herrschaft wird bis ans Ende. Das könnte ein Anbetungslied von uns heute Morgen im Gottesdienst sein. Ein lebendiger Gott, der in Ewigkeit besteht, sein Königreich wird nicht zerstört. Auch nicht durch mich, mächtigen König Darius, der damals wirklich ein sehr großes Teil der damals bekannten Welt unterjocht hatte. Und seine Herrschaft wird bis ans Ende. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden tut, er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Dieser Gott ist nicht nur größer als ich, als ein großer König, sondern er ist auch größer als der Hunger oder das Maul eines Löwen. Bibel-App. Routine. Ich möchte euch dazu einladen, probiert es aus. Und wenn ihr merkt, ich scheitere, dann macht trotzdem weiter. Oder nehmt euch die Losungen oder einen Kalender, Herrenhuter Losungen oder den, wir machen das morgens in unserer stillen Zeit. Wir hören Andachten bei ERF, Tanja und ich, vor dem Aufstehen oder nach dem Aufstehen, aber bevor es in die Welt rausgeht. Wir schaffen das auch nicht jeden Tag. Ich schaffe das auch nicht jeden Tag. Manchmal bin ich echt zu müde zum Beten. Aber es ist eine Routine, die hilft, bei Gott zu sein und euch in euren Alltag Gott zu integrieren. Denn wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Weil wenn das Fass unserer Liebe irgendwann mal voll ist, dann läuft es über und wir gehen in die Welt und sind Zeugnis. Und Gott bleibt in uns, ganz nah bei uns, wie damals im Garten Eden, als er abends vorbeikam. Aber das Wichtigste ist, dass wir in Gott bleiben, in allen Ängsten, in allen Nöten, in allen Sorgen. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Das ist der Sinn und der Zweck dieser tiefen Beziehung, mit Gott eins zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Das habe ich relativ früh erkannt. Als kleiner Junge, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber diese Liebe, mein ganzes Vertrauen zu schenken, das hat viele Jahre, ja Jahrzehnte gedauert. Gott ist die Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Das ist keine Theorie, das ist kein sperriger Satz aus dem Johannesbrief, sondern das ist Realität. Und manchmal merken wir das gar nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, nicht weil ich so ein toller Mensch bin, das wisst ihr, dass ich kein toller Mensch bin, aber wie Gott wirkt in unseren Alltag hinein. Wir hatten einen Kunden, einen sehr lieben russlanddeutschen Mann aus Ludwigshafen, der war, entschuldigt den Begriff, putzig. Der ist immer gekommen, guter Mann, guter Mann, guter Herr Jotter, guter Mann, Herr Jotter. Und es war mir schon peinlich. Und irgendwann kam er, wir hatten einen Auftrag abgewickelt und irgendwann, als alles vorbei war und das Geld ist geflossen und er hatte seine Ware, kam er dann nochmal und hat sich bedankt und hat gesagt, in seinem sehr zärtlichen, tollen russlanddeutschen Akzent, den ich jetzt nicht mache, aber er hat gesagt, wissen Sie, Herr Jotter, ich habe mich gefragt, warum ist der Herr Jotter so ein netter Mensch? Warum ist er so ein guter Mensch? Und dann habe ich gedacht, ich google mal. Und dann habe ich gesehen, Sie halten Predigten. Ich habe Ihre Predigtstunden im Internet gefunden. Jetzt weiß ich, Sie sind Christ. Deshalb weiß ich, warum Sie so ein guter Mann sind. Zeugnis in unserem Leben. Gott wirkt auch da, wo wir es manchmal gar nicht vermuten oder manchmal gar nicht sehen. Und dieses durch die Fugen scheinen ist in unserem Freundes- und in unserem Bekanntenkreis manchmal mehr wert als eine Holzhammermethode. Zu sagen, willst du nicht mein Bruder sein, dann haue ich dir den Schädel ein. Nee. Sondern hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, also uns untereinander, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Schön wäre es, wenn sie in meinem Leben einfach nicht schwer wären, Gottes Gebote, die zu befolgen. Und es ist oft auch nicht leicht, den Bruder oder die Schwester bedingungslos zu lieben. Aber es ist eine Frucht dieser tiefen Beziehung zu Gott, dass ich über manche Scharte meines Nachbarn, meines Bruders wegsehen kann und ihn lieben kann. Und wenn es nicht, das nicht bei den eigenen Geschwistern im Herrn, ob es in der Gemeinde hier oder im Leib Gottes ist, wenn es da das nicht gelingt, wie viel schwerer wird es uns bei unserem Nachbarn, der uns echt tierisch auf die Zeiger geht, mein Nachbar jetzt nicht, wir haben das Glück, dass wir wirklich gute Nachbarn haben, oder bei meinem Arbeitskollegen. Auch das ist eine Routine, die dir dabei helfen kann, einfach zu denken, wenn du mal wieder richtig Brass auf irgendjemanden hast, ey, Jesus Christus ist für den gestorben, solltest du dir vielleicht bewusst machen. Das hilft. Das hilft echt, oft runterzukommen. Die Erfahrung habe ich auch selbst gemacht. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube ist der Sieg in dieser Welt. Wer aber ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn nicht wir, die wir heute Morgen hier sind, unsere Geschwister auf der ganzen Welt, wissen, dass es eine Rettung und eine Erlösung für jeden gibt, wie schwerer haben das die Menschen, die Angst haben vor ihrem Alltag und in ihrem Alltag. Und lasst uns für die Menschen da sein. Lasst diese Liebe in euch überfließen, damit ihr Hoffnung in der Welt seid. Es wäre toll, wenn wir alle ins Kloster ziehen würden und den ganzen Tag mit 10 cm Soli Deo Gloria, 10 cm über dem Boden schweben würden. Aber was hätte die Welt von uns? Wir würden uns wohlfühlen, wir hätten unseren schönen eigenen Mief und alles wäre toll. Aber was hätte die Welt von uns? When the Music Fades. Die Geschichte zu diesem Lied hat mich tief berührt. Das Lied wurde in einer amerikanischen Gemeinde geschrieben. Der Pastor hat irgendwann gemerkt, die Anbetungszeit ist zwar toll mit Riesenband und Schlagzeug, Gitarre, Bass, was man so alles will und braucht, ist eine tolle Zeit, aber irgendwie ist es keine Anbetungszeit mehr. Da stört es den einen, dass zu viele neue Lieder gesungen werden, den anderen, dass zu viele alte Lieder gesungen werden. Zu langsam, zu schnell. Einer steht auf, hebt die Hände, der andere rümpft die Nase darüber. Wir kommen zusammen, fühlen uns gut, haben so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, aber Anbetung ist anders. Und der Pastor ging zu seiner Gemeinde und hat einfach die Anbetungsband abgeschafft. Und die Anbetungszeit, Markus, keine Angst, die Anbetungszeit abgeschafft. Und da, wo Anbetung war, mit viel Aktion und viel Leben, war auf einmal Stille. Ruhe. Und die Leute haben sich darauf besonnen, was Anbetung Gottes tatsächlich bedeutet. Und irgendwann, ganz leise und ganz sacht, fing die Anbetung wieder an. Mit einem Lied, mit einer Gitarre. When the music fades, wenn die Musik verstummt, was ist dann Anbetung für dich? Was ist dann Anbetung in deinem Leben? Was Gott will und was nicht. Gott will nicht angebetet werden. Er will angebetet werden, aber er will nicht, dass wir das aus einem Zwang heraus tun oder weil es so ein tolles Gefühl gibt. Gott will Anbetung in unserem Alltag, in unserem Leben. Er will beides. Er will, dass wir vor ihn kommen in Liedern, weil er dann die Möglichkeit hat, unser Herz zu erreichen und uns ganz nahe zu sein. Aber das will er auch im Alltag, unser Herz erreichen und uns ganz nahe sein. Wir sollen ihm in Anbetung tief in Herzen begegnen. Warum das für mich wichtig ist? Weil das in mir und in euch ein Fundament schafft, das manche Schwierigkeiten und manche Stürme des Lebens hilft zu überstehen. Dass euch in dunkelster Stunde, das hört sich jetzt so pathetisch an, aber in dunkelster Stunde ein Licht zeigt, dass ihr die Nähe Gottes durch den Heiligen Geist in eurem Leben spürt oder auch, dass ihr in Begegnung mit anderen Menschen Zeugnis für Gott sein könnt. Und da könnt ihr euch drauf verlassen, der Heilige Geist wird euch immer die richtigen Worte schenken. Ob sie für euch vorgefertigt oder passend sind oder nicht, ich habe das schon oft in Situationen erlebt, wo ich gar nicht wusste, was ich sagen sollte, aber dann war Gott da, so wie jetzt bei der Predigt heute Morgen. Deshalb ist diese tiefe Beziehung wichtig für uns und für unser Zeugnis in der Welt. Diese tiefe Beziehung zu einem liebenden und gnädigen Gott, der uns nicht davor bewahrt oder der uns nicht sagt, hier, dein Leben ist Zuckerguss und Einhorn, aber der sagt, ich bin bei dir, auch in der Löwengrube bin ich dein liebender Vater. das Herz der Anbetung. Ich wollte euch noch so ein paar schöne Bilder mit zum Schluss mit auf den Weg geben, die das nochmal verdeutlichen. Und was kommt einem da an Anbetung am ehesten in den Sinn? Genau. Sonnenuntergang, herrlich, romantisch, oder? Super, toll. Regenbogen fehlt noch irgendwie. Das Problem ist, die Anbetung, wie es das Lied sagt, ist mehr als ein Gefühl, sondern die Anbetung ist Teil unseres Lebens. Also dachte ich, was passt dann besser als so ein romantisches Bild? Genau. Anbetung ist ein Acker. Ein weites Feld, wo die Pflänzlein zart wachsen, heute Ende Dank, wo unsere Gedanken frei sein sollen, wo wir unendliche Weite erleben und sehen dürfen, das ist das Herz der Anbetung. Bei mir ist es manchmal oft das Herz der Anbetung. Ein steiniger Acker auf der Schwäbischen Alb. Aber das ist keine Wüste, das ist ein Acker. Da liegen zwar Steine drauf, aber es ist Frühjahr, Winter, da ist noch nichts gewachsen. Ich habe mal gegoogelt dann, was so wächst auf der Schwäbischen Alb. Gemüse, Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln, so das Übliche. Also irgendwann wird dieser Acker Früchte bringen. Trotz Steinen, es sieht jetzt aus wie ein Schlachtfeld, aber es ist ein Acker. Das ist das Herz der Anbetung. Mal Winter oder mal Sommer, mal voller Getreide oder mal voller Steine. Das Foto habe ich vor Jahren in München gemacht. Und das ist für mich so ein Bild fürs Leben. Da stand an einem regnerischen Abend im Dezember einsam und alleine ein Mann vor 400 Meter Zaun und hat die grau gestrichen. Hinten dran eine Baustelle. So komme ich mir manchmal vor. 400 Meter Zaun, ich zwischen mittendrin. Es regnet, es ist kalt, es ist nass. Es wird schon fast dunkel, ich habe fast Feierabend. Und ich habe noch 250 Meter Zaun vor mir. Es ist ein Weg. Diese tiefe Beziehung, diese Einheit mit Gott in der Anbetung, im Alltag und in der Anbetungszeit, geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist ein Weg, der sich lohnt. Und ich möchte euch dazu einladen, diesen Weg jeden Tag neu in Angriff zu nehmen. Und wenn ihr jetzt denkt, das mit dem Gott ist ja ganz nett und ich glaube, das hätte ich auch gern, dann redet mit einem der Ältesten, mit Geschwistern hier. Es lohnt sich, sein Leben Jesus Christus zu übergeben. Er befreit nicht von allem Leid und von aller Krankheit, aber er kann unser Leben von Schuld befreien, wenn wir an sein Kreuz kommen. Und das ist der erste, aber der wichtigste Schritt, um den Samen seiner Liebe und seiner tiefen Beziehung zu legen. Ich würde noch gern beten mit uns. Ja, lieber Vater, du siehst, wie wir heute hier sind und du siehst unser Herz, du siehst unsere Gedanken. Ich möchte dich einladen, immer wieder neu in unser Leben, in mein Leben. Du siehst, was im Argen liegt, du siehst unsere Ängste, du siehst unsere Sorgen, unsere Freuden und unser Leid. Und du hältst das alles in deiner Hand. Und lass uns vertrauen und loslassen. Lass uns vertrauen und dir das alles geben, damit wir nah an deinem Vaterherz sind. Jeden Tag und immer wieder neu. Amen.